D-Radio Wissen 100.
Ich bin schwanger. Dieser Satz ändert vieles in einer Beziehung. Schwangerschaft, das weiß jeder, der Kinder hat. Das ist eine ganz besondere Zeit. Die ist mit nichts zu vergleichen. Es gibt Vorfreude. Es gibt jede Menge Sorgen. Es gibt Neugierde, Aufgeregtheit. Da ist alles dabei. Und dann die Geburt erst, die ersten Tage mit dem Kind. Das ist eine krasse Zeit. Auch wenn alles total gut läuft. Aber wie ist es, wenn es eben nicht gut läuft? Nicole Rinder hat das erlebt. 4 Wochen vor der Geburt hat sie erfahren, dass ihr Kind nicht leben wird. Sie hat ihren Sohn verloren, 4 Tage nachdem er auf die Welt kam. Nicole erzählt uns jetzt ihre Geschichte und erzählt uns, wie sie es geschafft hat, das alles zu verarbeiten. Hallo Nicole.
Hallo Paulus.
Vielleicht steigen wir mal ein vor der Schwangerschaft. Was für ein Leben hast du gelebt?
Auch ein ganz normales Leben. Also ich war Arzthelferin bei einem Frauenarzt, also habe damals schon relativ viel mit schwangeren Frauen auch zu tun gehabt, eine Partnerschaft gehabt, in Urlaub gefahren, Hobbys gehabt und eben irgendwann mal den Zeitpunkt, wo man dann sich überlegt hat, würde es jetzt passen, dass wir Kinder kriegen? Und dann waren wir beide so weit und haben gesagt, jetzt darf es sein.
Und dann wurde es auch? Dann war das erstmal eine ganz normale Schwangerschaft.
Richtig, genau.
Mit allem, was dazugehört wahrscheinlich.
Richtig.
Ein bisschen Unwohlsein am Anfang vielleicht und so weiter und so fort.
Genau.
4 Wochen vor der Geburt wurde dann ja festgestellt, dass dein Kind nicht leben wird. Wie kam es überhaupt dazu?
Also das war mehr oder weniger zufällig, wenn man wirklich an zufällig glauben möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt selber krankgeschrieben, weil ich schon vorzeitige Wehen hatte. Jetzt im Nachhinein glaube ich immer, dass das wahrscheinlich auch schon ein Zeichen war, auch vom Körper, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt. Und für mich war es einfach eine schöne Zeit, weil meine beste Freundin damals auch schwanger war gleichzeitig. Und durch meine Krankschreibung haben wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbringen können, waren baden und sind wirklich einfach, haben das richtig genießen können. Und dann hatte eine Freundin vor zu heiraten, aber eben nicht in München, sondern das wäre weiter weg gewesen. Und dann habe ich noch gedacht, na komm, jetzt fragst du mal deinen Frauenarzt, ob das in Ordnung ist, dass ich noch 4 Wochen vor der Entbindung ein bisschen weiter wegfahre.
Weil diese vorzeitigen Wehen schon da waren.
Genau, das war der Grund. Und ich einfach zur Ruhe verdammt war. Also es hieß einfach so, und jetzt geht's um das Kind und ruhig und keinen Stress mehr und alles langsam. Und deswegen habe ich einfach sicherheitshalber meinen Frauenarzt gefragt, ob irgendwas dagegen sprechen würde.
Und was hat er gesagt?
Der meinte, also das war die Untersuchung, wo, das hat er mir im Nachhinein erst gesagt, wo er im Ultraschall schon irgendetwas gesehen hat, sich aber nicht sicher war und mich dann zu einem Spezialisten geschickt hat. Mit dem Argument, er glaubt, dass mein Sohn ein bisschen zu klein ist und er möchte einfach sicher gehen und ich sollte doch so einen großen Ultraschall machen lassen.
Das ist so ein Organultraschall, wo genauer hingeguckt wird.
Genau, wo so auch die Nackenfalte gemessen wird und also wo wirklich also es nennt man den großen Ultraschall, weil man einfach wirklich alles viel genauer erkennen kann und sehen kann.
Nun bist du hin zu dem Ultraschall und diese Situation mit so einem Ultraschall ist ja immer ein bisschen komisch, weil der Arzt dann da mit dem Gerät auf den Bauch rumschiebt. Und jedes Mal, wenn er kurz anhält, denkt man, da stimmt was nicht. Wie war das bei dir?
Ich weiß noch genau, wie ich in dem Zimmer lag und dieser riesen Bildschirm über einem drüber hängt und er dann das erste Mal mit dem Ultraschall auf dem Bauch ist und man ja dann wirklich also jede Kleinigkeit sieht. Und es war schon sehr faszinierend, auf einmal dein Kind da so riesengroß zu sehen.
Also man sieht da ja schon Köpfchen und Hände und alles eigentlich.
Ja, alles. Also wirklich alles. Und das war schon sehr beeindruckend. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass er immer wieder über dieselbe Stelle geht und habe zwar dann so einen kurzen Augenblick gehabt, wo ich mir dachte, komisch, jetzt geht er schon wieder über diese Stelle. Aber ich habe mich versucht, so ein bisschen selber zu beruhigen, auch in dem Moment. Und dann hat er seine Kollegin reingeholt. Und dann haben sie zu zweit den Ultraschall gemacht und haben zum Flüstern angefangen. Mhm. Das war aber auch noch der Zeitpunkt, wo ich so dachte, Mensch, das Wartezimmer ist wieder gerammelt voll und wahrscheinlich unterhalten die sich über irgendeine Patientin im Nachbarzimmer und ich darf es halt einfach nur nicht hören und deswegen flüstern die. Also es hatte im Grunde genommen nichts mit mir zu tun zu dem Zeitpunkt.
Wann kam denn dann der Zeitpunkt, dass dir klar wurde, es hat mit mir zu tun und mit meinem Kind?
In dem Moment, als der Arzt meinte, ich soll mich bitte anziehen und ich habe mich angezogen, komme aus der Kabine raus, dann hat er die Arzthelferin reingeholt und sagt zu der Arzthelferin, sagen Sie bitte allen anderen Patienten, es wird hier länger dauern. Mhm. Und das war der Moment, ich wusste, jetzt stimmt was nicht und zwar gewaltig stimmt irgendetwas nicht. Und habe auch sofort, also sind mir auch sofort die Tränen gekommen, ohne dass er irgendwas sagen musste. Und er hat nur gesagt, jetzt setzen Sie sich bitte hin und beruhigen Sie sich. Die andere Ärztin war auch noch mit dabei. Ich wusste im Nachhinein, dass das eben eine Herzspezialistin war. Und dann hat er eben nur gesagt, Frau Rinder, beruhigen Sie sich. Ihr Kind ist krank. Ihr Kind ist schwer krank. Hm. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt will ich nicht mehr zuhören. Und habe auch wirklich, also zum Weinen angefangen, dass ich kaum Luft gekriegt habe. Und er hat dann irgendwas gesagt von einem Aneurysma und ob es sinnvoller wäre, wenn ich heute Abend mit meinem Partner komme. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, ich glaube, das ist sinnvoller und habe dann eben die Praxis verlassen.
Du bist selber rausgegangen, das konntest du noch.
Genau.
Also weil ich mir vorstelle, dass man völlig verloren ist und...
Ist man. Auf einmal ist die Wirklichkeit nicht mehr da. Und ich bin ins Auto gestiegen. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich wirklich nach Hause gekommen bin. Und mein Partner war schon zu Hause. Und ich weiß noch, wie ich in die Wohnung reinkam und also kaum sprechen konnte, außer immer nur, er ist krank, unser Sohn ist krank. Und dann hat mein Partner versucht, mich auch zu beruhigen und hat gesagt, was heißt es, was ist krank? Und dann habe ich immer gesagt, der Arzt hat irgendwas gesagt von einem Aneurysma. Und dann haben wir uns in die Küche gesetzt und haben angefangen zu recherchieren. Im Internet, was bedeutet das eigentlich Aneurysma? Also wir haben das zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gehört und haben dann festgestellt, dass das Aneurysma gar nicht so selten ist. Also dass es relativ viele Menschen sogar haben. Manchmal platzt es mit 30, mit 50, mit 70. Manchmal gar nie. Also das ist nichts Ungewöhnliches.
Aneurysma heißt, das ist eine Hirnblutung, richtig?
Das ist ein Blutgerinnsel.
Blutgerinnsel.
Genau, das ist ein Blutgerinnsel, was irgendwo im Körper sich bilden kann. Und bei unserem Sohn hat es sich eben im Gehirn gebildet. Und wir haben damals im Internet rausgefunden, dass man das operieren kann. Und das war so nach unserem ersten Schock, okay, jetzt wird nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir werden kein gesundes Kind kriegen. Wir werden nicht im Geburtshaus entbinden können, weil dazu hatten wir uns zu dem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Sondern wir müssen in ein Krankenhaus gehen. Dann wird er gleich operiert und das wird einfach eine Zeit lang dauern. Und das war so dieses Gefühl, wo wir uns eigentlich relativ schnell auch wieder beruhigt hatten und gesagt haben, jetzt gehen wir heute Abend nochmal zu dem Arzt hin und dann wird er uns wirklich sagen, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden.
Das heißt, ihr seid zu diesem Termin abends hingegangen mit der Hoffnung, da geht noch was. Also
genau.
Vielleicht Operation direkt nach der Geburt oder irgendwie
genau.
Sowas. Kam aber anders.
Also als wir hingekommen sind, war er eben auch nicht alleine, sondern die Herzspezialistin saß mit dabei. Und er hat uns ins Zimmer gleich geholt und wir sollen uns hinsetzen. Und er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich muss Ihnen was sagen, Ihr Kind wird sterben. Also er hat im Grunde genommen nicht um den heißen Brei rum geredet, sondern er hat sofort gesagt, Ihr Kind ist nicht lebensfähig. Und das war natürlich, das war richtig, dass der Boden unter den Füßen weg war, wirklich von einer Sekunde auf die andere. Und ich oder wir auch in dem Moment das gar nicht mehr verstanden haben und gesagt haben, aber das hieß doch heute Mittag ganz anders. Und dann hat er gemeint, er hat die Befunde Spezialisten vorgelegt. Und die Spezialisten haben gesagt, er hätte eine Kombination, die tödlich ist. Er hat ein Aneurysma vena galeni, nennt sich das. Das bedeutet, dieses Aneurysma hat sich am Gehirn an einer Stelle gebildet, was zu einem schweren Herzfehler geführt hat. Und dadurch wurde dem Herz viel zu viel Blut zugepumpt und das Herz ist viel zu groß geworden. Und die Ärzte meinen, dass er ihnen auf dem OP-Tisch sterben wird, weil einfach das Herz das nicht schaffen wird. Und sie werden nicht beide Sachen, also weder das Aneurysma noch diesen Herzfehler gleichzeitig operieren können. Hätte er nur das eine, oder nur das andere, dann hätte man ihn operieren können.
Du hast gesagt, es hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ist dann passiert? Also gibt so ein Arzt einem dann noch irgendwas mit, was einem in dieser Situation helfen kann?
Also das, was er uns mitgegeben hat, war also einmal ein Rezept mit Valium. Und der Arzt uns eben auch schon die Sicherheit gegeben hat, dass er meinte, wir müssen jetzt nicht 4 Wochen bis zum Entbindungstermin warten, sondern wir dürfen jederzeit, wenn ich eben auch bereit bin, auch in die Klinik kommen und dann wird die Geburt eingeleitet und die Ärzte und alle, die da sind, werden uns dann auch unterstützen in dem, was wir dann brauchen. Also das war so die Message, die er uns dann mitgegeben hat und mit der sind wir dann nach Hause gegangen.
Und das ist ja sicherlich auch ein Gefühl, was man dann hat in so einer Situation, oder? Also möglichst schnell diesen Albtraum jetzt vorbei sein lassen.
Richtig. Mein allererster Gedanke war, darf ich gleich ins Krankenhaus? Machen Sie mir bitte einen Kaiserschnitt und es soll dann auch sofort beerdigt werden. Der Arzt meinte dann, nein, einen Kaiserschnitt wird es nicht geben. Das war auch wieder so auch ein Schock, also auch für meinen Partner, der gesagt hat, warum machen Sie das? Also
ja,
warum,
wie wird das begründet?
Er meinte dann, also ein Kaiserschnitt ist einfach immer noch eine Operation. Und das vergessen wir oft. Und bei einem Kaiserschnitt geht es wirklich um das Leben des Kindes. Und er hat dann gesagt, und jetzt geht es nicht mehr um das Leben des Kindes. Und deswegen wird kein Kaiserschnitt gemacht. Heute bin ich Gott froh, wirklich, und dankbar, dass damals der Arzt gesagt hat, nein, das machen wir nicht.
Zweite Option wäre dann doch möglichst schnell eine Geburt einleiten. Da gibt es ja Medikamente, die eine Geburt auslösen. So wird das ja auch bei Spätabtreibungen gemacht. Das wäre doch auch eine Option.
Das war auch erst so mein Gedanke, dass das mein Weg sein wird. Und ich weiß auch noch ganz genau, als der Arzt damals sagte, dass er sterben wird, ab dem Moment habe ich auch meinen Bauch nicht mehr gespürt. Also ich wollte ihn auch nicht mehr spüren, obwohl er es mir da unglaublich schwer gemacht hat, weil er war ab dem Moment so aktiv und hat so gestrampelt und getreten. Und das war so in den ersten Stunden und Tagen für mich ganz, ganz schlimm, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das halte ich nicht mehr aus. Und der Arzt auch meinte, es wundert ihn eh, dass er noch lebt. Er wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen im Mutterleib sterben. Sollte er aber das überleben, dann wird er sicherlich während der Geburt sterben, weil einfach das Aneurysma platzen wird, wenn er durch den Geburtskanal durchkommt. Und wenn er das auch noch schaffen sollte, wo der Arzt aber wirklich meinte, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein, dann wird er allerspätestens 2 Stunden nach der Geburt sterben aufgrund des schweren Herzfehlers.
Warum gab es denn dann die Geburt erst nach 4 Wochen?
Weil ich großes Glück in dieser Zeit wirklich auch hatte und wir dann dem Geburtshaus Bescheid gegeben haben, dass wir nicht im Geburtshaus entbinden werden, dass unser Kind eben sterben wird, dass wir jetzt in die Klinik gehen werden. Und die Hebamme dann auch gleich kam und die Hebamme meinte, also sie hätte das mit dem Team besprochen, sie würden uns gerne begleiten im Geburtshaus, obwohl sie das nicht machen. Also sie machen das aufgrund der Statistik nicht, dass sie Frauen begleiten, wenn das Kind tot auf die Welt kommt. Und die Hebamme vermittelte mir damals eine Mutter, die 2 oder 3 Jahre zuvor das Ähnliche erlebt hatte. Also die war schwanger und wusste, dass ihr Kind auch wahrscheinlich tot auf die Welt kommen wird. Und ihr Kind hat einen Tag gelebt. Und den Kontakt hat sie uns vermittelt und mit der Frau haben wir uns getroffen. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo sich bei mir alles komplett verändert hat. Also die komplette Einstellung zu der Geburt und auch wieder das Gefühl zu meinem Sohn.
Was hat denn diese Mutter dir gesagt, dass du deine Einstellung geändert hast?
Sie hat mir gesagt, dass mein Sohn doch überhaupt gar nichts dafür kann. Also warum ich jetzt auf einmal in eine Klinik gehen möchte, mit Schmerzmittel, alles so schnell wie möglich hinter mir bringen möchte, alles weghaben will. Und sie auch meinte, warum ich es jetzt nicht erst recht schön machen möchte, wenn wir doch wissen, dass er sterben wird. Und das war wirklich, also das hat bei mir den Schalter wirklich umgelegt, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, er kann ja wirklich nichts dafür. Er kann ja gar nichts dafür und er würde ja auch am liebsten leben wollen und nicht sterben. Und ab dem Moment war für mich wirklich klar, ich werde im Geburtshaus entbinden und was ich auch nicht machen werde, ich werde nicht die Geburt einleiten, weil ich wusste, ab dem Moment entscheide ich über Leben und Tod. Und das wollte ich nicht. Also den Zeitpunkt wollte ich meinen Sohn wirklich selber bestimmen lassen.
Nicole, du hast vorhin einmal gesagt, und da bin ich einmal kurz, habe ich aufgehorcht, du hast gesagt, dieses Treten des Babys im Bauch deines Sohnes, das wolltest du dann nicht mehr haben. Mhm. Nur ist dieses Treten ja wirklich bei einer Schwangerschaft so dieser erste Moment des Kontakts zum Baby, zu dem, was da im Bauch ist. Hattest du, als dann dieser Schalter bei dir umgelegt wurde durch diese Mutter, wieder das Gefühl, du möchtest dieses Treten spüren?
Ja, dann durfte das wieder sein, dann sollte das wieder sein. Und dann wurde das auch wirklich sehr intensiv. Also ich habe die erste Woche nach der Diagnose, dass er sterben wird, die war noch in absoluter Abwehr. Also da wusste ich noch gar nicht, wo soll es hingehen oder nicht hingehen. Nach der einen Woche hatten wir uns mit der Frau getroffen und dann kamen wirklich 3 Wochen mit der Schwangerschaft, die ich trotz des Wissens, dass er sterben wird, wirklich genießen konnte. Also genießen konnte, weil er da einfach bei mir war. Also da war er so lebendig, auch wenn es nur in meinem Körper war und in meinem Bauch. Aber er war einfach wieder da und er durfte da sein.
Wie ging es denn deinem Partner dabei? Hat er diesen Wandel mitmachen können?
Ja. Und für ihn war es immer wichtig, dass er, also er hat immer gesagt, er wird immer meinen Weg mitgehen. Immer den, wo ich wirklich sage, das traue ich mir jetzt auch zu und das kann ich jetzt auch, weil er natürlich auch gesagt hat, nicht er muss das Kind bekommen, sondern ich muss das Kind bekommen.
Du hast gesagt, ihr habt die Zeit sehr genossen, diese Zeit des Wartens. Trotzdem war es ja auch ganz klar, dass das, naja, die letzte Zeit vor dem Abschied sein wird und dass die Geburt nicht der Start ist, sondern vielleicht dann das Ende. Wie seid ihr damit umgegangen, als der Geburtstermin dann immer näher rückte?
Wir haben unglaublich viele Gespräche geführt, also mit unseren Familien, die da auch sehr offen wirklich waren. Also andererseits natürlich auch sehr gespalten. Also mein Vater hat immer gesagt, oh Gott, wie kannst du das nur aushalten und geh doch lieber in die Klinik. Also es war schon so, dass so ein Teil den Schmerz selber nicht hat aushalten können, den wir dann auch hatten. Und auf der anderen Seite ist aber unglaublich schön war, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich so von allen einfach wirklich ja getragen werden, egal welche Entscheidung wir treffen. Und wir uns wirklich ab dem Moment jeden Tag mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also sogar so weit, dass wir damals, also mein jetziger Chef, der Florian Rauch, damals ja schon bei einem anderen großen Bestattungsunternehmen war und die Hebamme meinte, wir sollten dorthin gehen. Und wir wirklich in der Schwangerschaft dann einen Termin hatten mit einer Mitarbeiterin. Und das für mich schon damals genauso wie heute immer noch, also so skurril war.
Also du bist schwanger,
genau,
zu einem Bestatter gegangen, um die Beisetzung des Kindes zu organisieren, sozusagen, was noch in deinem Bauch ist.
Ja, genau. Und das war wirklich etwas, also da zu sitzen, dein Kind lebt noch, du weißt überhaupt nicht, wann er eigentlich auf die Welt kommt, wie lange er da sein wird, wann er sterben wird und du sitzt schon da und sollst einen Sarg aussuchen und sollst besprechen, was dann nachher ist. Also es war unglaublich, ja, also wirklich skurril. Und auf der anderen Seite hat es mir aber auch so eine Sicherheit gegeben, dass ich wusste, was danach auch wirklich passiert oder was danach auch passieren kann. Und ich weiß noch, wie die Mitarbeiterin damals noch meinte, wir dürften auch das Särglein bemalen und wir beide aus dem Gespräch raus sind und ich sofort zu meinem Partner gesagt habe, also die ist wohl verrückt. Also ich bemal doch keinen Sarg und doch bitte auch nicht den Sarg von meinem Kind. Also das war für mich also sowas von fern und wirklich verrückt, wo ich mir gedacht habe, also jeder, aber nicht ich.
Nun kam dann irgendwann die Geburt. Wie hat es angefangen? Ganz normal, so wie man es kennt, die Wehen wann da? Genau. Fruchtblase geplatzt irgendwann?
Genau, also Fruchtblase nicht geplatzt, aber die Wehen kamen, haben schön in der Früh angefangen und irgendwann am Nachmittag kam dann die Hebamme und meint, ja, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Ich habe natürlich gedacht, ich bin schon ganz weit und es dauert nicht mehr lange. Und wir durften dann am späten Nachmittag, meinte dann die Hebamme, jetzt wird es Zeit, dass wir ins Geburtshaus kommen und dann sind wir ins Geburtshaus gegangen. Und ja, und dann war es eine richtige Geburt, wie man sich eben so eine richtige Geburt vorstellt. Und ich konnte mich auch wirklich drauf einlassen und habe gemerkt, oder zumindest habe ich das gedacht, jetzt darf er kommen. Jetzt bin ich auch so weit. Was mir aber dann die letzte Phase gezeigt hat, dass ich noch nicht so weit war, weil ich wollte ihn dann wirklich nicht hergeben. Also das heißt, als er dann wirklich durch den Geburtskanal kam, war ich wirklich in der Pressphase, wollte ich ihn nicht hergeben. Und die Hebamme und der Arzt schon fast verzweifelt waren, dass wir dann doch kurzfristig in die Klinik müssen wegen Saugglocke und Zange. Und ich glaube einfach, dass ich unbewusst, klar, die Angst einfach hatte, weil ich wusste, in dem Moment, wo er jetzt da sein wird,
dann kann es vorbei
wird er sterben.
Sein.
Hm. Genau.
Er ist dann aber rausgekommen?
Genau. Er kam ganz groß und kräftig, also wieder dem, was eigentlich alle meinten und ganz lebendig. Also es war wirklich so, dass die Hebamme ihn mir auch gleich an die Brust gegeben hat und er getrunken hat und einfach wirklich sehr stabil war. Und die Hebamme mir im Nachhinein erzählt hat, dass sie sich dann alle ins Nebenzimmer gestellt haben, also auch mit dem Arzt und gesagt haben, was sie jetzt machen sollen, also weil jeder dachte, okay, nach 2 Stunden wird er sterben. Mittlerweile sind 3 Stunden vergangen, dann haben sie den Kinderarzt angerufen, dann kam der Kinderarzt, hat die ganz normale Erstuntersuchung gemacht und meinte, Frau Rinder, wenn ich den Befund nicht hätte, ich würde sie heute mit einem ganz normal gesunden Kind entlassen. Und ja, und nach 4 Stunden meinte die Hebamme, ihr dürft nach Hause gehen. Und da war es dann Mitternacht und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, wie, wir dürfen nach Hause gehen. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
Hatte euer Sohn da schon einen Namen?
Ja, der Leon Paul.
Leon Paul.
Genau.
Ihr habt also Leon Paul ganz normal mit nach Hause genommen, wie man das macht.
Mhm.
Und dann, also es ist ja anders gelaufen, als es gesagt wurde und darauf warst du doch sicherlich nicht vorbereitet.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben dann natürlich unsere ganze Familie, die ja schon die ganzen Stunden mitgefiebert haben, weil sie wussten, dass wir im Geburtshaus sind und die im Grunde genommen auf die Nachricht gewartet haben, ja, er ist jetzt da, aber sie haben alle gleichzeitig auf die Nachricht gewartet und er ist tot. Und dann haben wir alle um Mitternacht angerufen, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Hause und er lebt. Und das war natürlich, also das hat keiner fassen können. Und dann sind alle gekommen, also wirklich alle Neffen, Nichten, wirklich von klein bis groß und haben Leon Paul begrüßt. Und da gibt es auch ganz nette Fotos, weil er ist wirklich rumgereicht worden. Also jeder wollte ihn einmal auf dem Arm haben und Hallo sagen. Und man hat auch wirklich gemerkt, ja, es haben alle genossen. Also der Leon Paul genauso wie alle anderen. Also er war ganz zufrieden und fand es toll, von Oma und Opas und Cousins und Cousinen in den Arm genommen zu werden. Und es war natürlich, klar, nach der Geburt ist man ja eh sehr euphorisch. Und es war einfach wirklich dieses Gefühl wie ganz normale Eltern. Also wir haben jetzt ein Kind und das ist jetzt hier. Und daran zu denken, also dieses, er wird sterben, das ist nicht so, dass das wirklich die ganze Zeit präsent ist. Es ist da, aber es ist nicht so, dass man das Kind anschaut und immer denkt, oh Gott, du stirbst gleich, stirbst du jetzt gleich. Also das ist nicht so, sondern man merkt, ach, jetzt hat er Hunger, dann legt man ihn an die Brust, dann wickelt man ihn, wäscht ihn. Also man macht all die Dinge, die ganz normale Eltern auch machen.
Und kann sie dann auch genießen, diese
ja.
Dinge?
Ja, kann man wirklich genießen. Und es war dann so, klar, irgendwann war ich auch erschöpft, irgendwann war es dann auch 2 Uhr in der Früh und der Leon Paul war auch erschöpft. Und dann,
so eine Geburt ist einfach ja auch ein bisschen anstrengend.
Oh ja, sogar sehr. Und genau, und dann haben wir uns auch ins Bett gelegt und geschlafen habe ich nicht. Also das ist schon etwas, was ich bis heute auch immer wieder noch, naja, wahrscheinlich nicht erstaunlich ist, es, vielleicht ist es auch normal. Ich habe die ganzen 4 Tage nicht geschlafen. Also ich habe zwar immer wieder so gedöst und mit ihm so ein bisschen eben dann auch die Augen zugemacht, aber ich habe nicht wirklich geschlafen. Einfach, weil ich schon auch Angst hatte, den Zeitpunkt zu verpassen, wenn er sterben wird.
Ihr hattet dann 4 Tage. 4 Tage, in denen, wie du gesagt hast, ihr ganz normale Eltern wart. Du hast auch gesagt, du hast die ganze Zeit nicht geschlafen, weil du Angst hattest, den Moment zu verpassen. Wie kam der Moment des Todes? Und war dir vorher irgendwie klar, jetzt passiert's?
Also es war so, dass am zweiten Tag, also der erste Tag war, sage ich, immer noch so ganz normal. Am zweiten Tag gegen Nachmittag, Abend hat er schon angefangen, die Brust nicht mehr zu nehmen. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, jetzt passiert schon was. Die Hebamme hat dann gemeint, wir sollen schauen, dass er viel Tee trinkt, also dass er einfach Flüssigkeit kriegt. Und dann haben wir eben angefangen, ihm Tee zu geben, Fencheltee. Und den ich heute nicht mehr trinken kann. Und dann hat er immer noch, und den hat er richtig, also den hat er auch richtig getrunken. Das war dann so ab dem zweiten Tag gegen Abend. Dann hat er den ganzen dritten Tag eben immer Tee auch getrunken. Und am dritten Tag abends war es wirklich auch schon so, dass er immer den Kopf weggedreht hat und auch den Tee schon nicht mehr wollte. Und relativ viel geschlafen hat. Und da habe ich so gemerkt, jetzt kommt er. Also jetzt kommt der Tod. Also man merkt es irgendwie. Also man merkt, ja, man merkt, wie so das Leben langsam aus dem Körper geht. Und an dem Abend war es wirklich so, dass wir, auch mein Partner, relativ unsicher wurde, wie das sein wird, wenn er jetzt stirbt. Weil der Arzt meinte, dass das anscheinend nicht schön ist, wie solche, was auch immer das heißt, wie solche Kinder eben dann sterben.
Was meinte er damit? Hat er das gesagt?
Nein, hat er nicht gesagt. Deswegen sage ich auch, wussten wir nicht. Mhm. Das ist uns nur in Erinnerung geblieben. Und mein Partner auch meinte, du weißt noch, dass das der Arzt gesagt hat. Was bedeutet das denn? Also, und das hat uns dann auf einmal so ein bisschen Angst gemacht oder uns auch unsicher gemacht, weil wir, natürlich, wir haben noch nie einen sterbenden Menschen begleitet gehabt bis zu diesem Zeitpunkt, geschweige denn unser eigenes Kind. Und meine Schwägerin hatte eine Bekannte, die im Hospiz gearbeitet hat. Und die fragte uns dann, ob wir einverstanden wären, wenn sie die anruft und ob die sich bei uns melden darf. Und die meldete sich dann auch bei uns und kam dann, das war abends um 10, kam sie und hat sich zu uns hingesetzt, hat uns einfach eigentlich nur so ein bisschen beobachtet, hat gesagt, ob sie den Leon Paul mal auf den Arm nehmen darf und hat gefragt, seit wann er denn nichts mehr trinkt und also hat mit uns so einfach so ein paar Fragen gestellt und dann hat sie uns wieder zurück in den Arm gegeben und hat gesagt, es ist alles gut und es geht alles einen guten Weg und wir machen das einfach richtig und sie wird jetzt wieder gehen.
Und dann wart ihr zu dritt?
Genau, und dann waren wir zu dritt und das war wichtig, also es war wirklich für uns wichtig, das zu hören von der Hospizschwester. Sie hat uns auch Schmerzzäpfchen dagelassen und hat gesagt, wenn wir das Gefühl haben, dass er Schmerzen haben soll, sollen wir ihm ein Zäpfchen geben. Und wir sind dann wieder oder sind dann irgendwann ins Bett um Mitternacht und dann war es schon so, dass er immer wieder Atemaussetzer hatte. Und in der Früh um 7 war es dann wirklich, also es war ein ganz tiefer Schnauferer, den er gemacht hat, hat ganz weit die Augen aufgemacht, uns beide wirklich angeschaut, richtig angeschaut und dann aufgehört zu atmen.
Was habt ihr dann gemacht?
Ich konnte einschlafen. und habe das erste Mal geschlafen.
Das erste Mal nach 4 Tagen?
Genau. Natürlich nicht sofort. Also das ist, du fängst halt in dem Moment das Weinen an, weil du wirklich merkst, jetzt ist es wirklich so weit. Mein Partner ist, also der ist eher in Aggression, hat der es rausgelassen und hat halt immer wieder gegen den Tisch und sonst was gehauen, hat gesagt, es kann alles nicht wahr sein und es glaubt er alles nicht. Und also es war schon, also in dem Moment wirklich diese Macht zu spüren, die der Tod hat, war schon gewaltig.
Du hattest ja vorhin erzählt, ihr habt euch mit ganz vielen Leuten besprochen, mhm, darüber, was passieren kann nach dem Tod mit einem Bestatter. Wie sah euer Plan denn aus?
Der Plan war, dass wir ihn sofort abholen lassen und dann eben ein paar Tage später die Beerdigung. Und uns wurde eben dann gesagt, wir müssen ihn nicht gleich abholen lassen, sondern er darf noch bei uns bleiben. Und das war auf einmal in dem Moment für mich auch vollkommen normal. Ich wollte ihn noch gar nicht hergeben. Also das war, also dieser Tod hat mir auch so ein Stück weit wirklich die Angst genommen vor dem Tod. Oder nicht vor dem Tod, sondern vor einem Toten. Weil du, ich habe Stunden vorher schon mitbekommen, wie so leise und langsam sein Leben geht. Und als der Tod dann gekommen ist, ist man wirklich so mit dabei. Also man ist mit dabei zu spüren, wie er immer kälter wird, wie er steif wird, wie er sich von der Farbe her verändert. Und das ist aber etwas dadurch, dass du bei dem ganzen Prozess mit dabei sein kannst und es beobachtest, hat es mir keine Angst mehr gemacht. Und es war auf einmal so normal, das auch mitzugehen und auch auszuhalten, weil ich mir immer gedacht habe, es ist mein Sohn. Also es ist immer noch mein Sohn. Nur weil er tot ist, muss er noch lange nicht jetzt gleich weg und ich darf ihn nicht mehr sehen oder nicht mehr anfassen, sondern ich will ihn selber waschen, ich will ihn selber anziehen, was wir dann auch wirklich alles selber getan haben.
Mit Hilfe von jemandem oder?
Das haben wir alleine gemacht. Die Bestatterin damals hat eben gesagt, dass wir das alles machen dürfen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Wir haben ihn wirklich vorbereitet und haben dann auch unsere Familie angerufen, dass er gestorben ist. Und damals kam meine Schwiegermutter, mein Vater, die sind dann sofort gekommen, weil sie gefragt haben, ob sie ihn sehen dürfen. Also heute verstehe ich nicht, warum ich es nicht allen angeboten habe, aber das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für die anderen auch wichtig sein kann, ihn tot zu sehen. Heute sehe ich das natürlich ganz, ganz anders. Aber damals war es so, dass nur in Anführungszeichen meine Schwiegermutter und mein Vater eben gekommen sind. Und dann am Abend auch die Bestatterin und ihn abgeholt hat. Und gleichzeitig hat sie uns auch das Särglein gebracht zum Bemalen, weil auf einmal habe ich gesagt, und ich will es bemalen, weil es ist das letzte Bett von meinem Sohn. Und wenn nicht ich, wer dann? Also wenn nicht ich das gestalte als Mama und als Papa, wer soll das dann gestalten?
Wie hast du das bemalt, das letzte Bett deines Sohnes?
Also es waren noch mit dabei, was ich ganz toll fand, wirklich meine Neffen und Nichten, die damals, wenn ich richtig rechne, 3, 7 und 9 waren. Und für die war das sofort, also die haben sofort gesagt, Nicole, wir wollen auch das Särglein bemalen vom Leon Paul, was ich toll fand, wo ich auch nie wirklich auf die Idee gekommen wäre. Und wir haben das Särglein wirklich bemalt mit Regenbogen, mit einem Löwen, weil der Leon, also er war einfach stark. Er hat 4 Tage gelebt, trotz anderer Diagnosen, trotzdem, dass wirklich die Ärzte meinten, allerhöchstens 2 Stunden. Und er hat doch bewiesen, dass er 4 Tage hier sein konnte. Genau, eine Sonne, Herzen. Also wir haben es ihm wirklich ganz bunt gestaltet.
Dann war der Sarg bereitet. Wie schnell kam es dann zur Beerdigung? Und wie war die?
Die Beerdigung war in einem privaten Raum in der Nähe vom Friedhof. Und es war wirklich nur unsere engste Familie dabei. Und auch die Hebammen, also schon die, die uns da auch begleitet haben. Und ich weiß, das war ungefähr 1 Woche nach dem Tod vom Leon Paul. ich kam da rein und dann kam die Bestatterin auf mich zu und meinte, ihr Vater möchte ihren Sohn nochmal sehen. Und also das war nochmal, das war wirklich so ein Schock, wo ich auch gesagt habe, nein, den kann man nicht nochmal anschauen. Der ist jetzt schon eine Woche tot, das geht nicht. Und sie eben dann meinte, doch, man kann ihn noch gut anschauen, ob ich das nicht auch nochmal machen möchte. Und das hat mich nochmal so aus der Bahn geworfen, weil für mich war er eine Woche vorher schon eingebettet in einem sehr kleinen, wir haben ihn zugedeckt, wir haben ihm die Spieluhr mitgegeben, ein Stofftier und wir haben den Sarg zugemacht. Und ich hatte einfach eine ganz schlimme Fantasie, wie ein totes Kind nach einer Woche aussieht. Und aber die meinte eben dann, nein, das wäre gut. Und dann haben wir uns, okay, dann haben wir uns an der Hand genommen, mein Partner und ich, und sind in den Raum rein und haben ihn uns nochmal angeschaut und haben gesehen, mein Gott, er sieht immer noch genauso friedlich aus wie zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich gestorben ist. Und ich auf einmal auch selber so eine innere Ruhe gespürt habe. Also ich war sehr aufgeregt wegen der Beerdigung, also sehr unruhig. Und auf einmal war das wirklich, also unglaublich gut. Also es hat sich einfach gut angefühlt. Und wir sind dann rausgegangen und haben wirklich unserer gesamten Familie angeboten, dass jeder, der möchte, darf sich jetzt nochmal vom Leon Paul verabschieden und darf ihn sehen. Und dann sind wirklich alle reingegangen und haben ihn alle, so wie sie ihn alle an der Geburt begrüßt haben, so haben sie ihn dann wirklich auch alle bei der Beerdigung nochmal verabschiedet.
Ihr habt ihn verabschiedet, er wurde beerdigt. Das ist ja dann irgendwie das, was auch geplant wurde, was ihr mit der Bestatterin, was ihr mit den Leuten, mit denen ihr euch unterhalten habt, auch organisiert und geplant habt. Und irgendwie so ein Abschluss. Ich stelle mir vor, dass die Zeit danach, die man ja irgendwie nicht planen kann, besonders schwierig ist.
Ist es, weil es ist wirklich auch so, bis zur Beerdigung bist du beschäftigt. Also vor allem bist du beschäftigt mit deinem Sohn noch. Also du bist noch im Tun drin, du überlegst dir, was soll gesprochen werden, welche Musik soll gespielt werden, du gehst ein Grab aussuchen. Und nach der Beerdigung kommt wirklich so dieses tiefe Loch. Dieses Leben, was du dir vorgestellt hast und was du dir gewünscht hast, ein Leben mit dem Kind, ist nicht. Also du wachst morgens auf, dein erster Gedanke ist dein Sohn, du fängst das Weinen an und du gehst abends ins Bett, dein letzter Gedanke ist dein Sohn und du fängst das Weinen an. Und merkst gar nicht, dass du irgendwie in die Küche gehst und dir was holst oder nicht holst. Oder für mich war ganz wichtig, jeden Tag zum Friedhof zu gehen, teilweise 2-3 Mal. Ich war wirklich jeden Tag damit beschäftigt, irgendwie jetzt mit diesem Schmerz zurechtzukommen.
Wie schafft man das?
Also mir hat geholfen, dass ich andere Mütter kennengelernt habe. Ich bin in einen Rückbildungskurs gegangen, in die Leere Wiege hier in München, habe andere Mütter, die Ähnliches erlebt haben, kennengelernt. Und das war zum Beispiel etwas, was mir sehr geholfen hat, auch in meinem Trauerprozess. Also wirklich Mütter zu haben, die dasselbe fühlen, wo du dich austauschen kannst, wo du da sitzt, wo du weinen kannst, ohne dass jemand sagt, jetzt ist aber mal wieder gut, wo du deine Geschichte zum 1000. Mal erzählen kannst, wo du Details erzählen darfst und kannst und wo jede das auch gerne hören möchte, weil das normale Umfeld ist leider so, dass viele das nicht aushalten und viele natürlich möchten, dass man wieder so schnell wie möglich funktioniert und wieder am Leben teilnimmt und wieder lacht und auf Partys geht. Und danach war mir überhaupt nicht, und zwar gar nicht. Also es war wirklich so, das Leben war wirklich bestimmt vom Tod von meinem Sohn. Und neben dieser Selbsthilfegruppe habe ich auch angefangen, mich wirklich mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen. Also das Gefühl war, dass ich in meinem Leben nie wieder lachen kann. Also davon war ich wirklich überzeugt, dass dieses Gefühl, wie mein Herz rausgerissen wurde, dass mir das immer bleiben wird. Und es war wirklich bei mir irgendwann dieser Punkt, ich habe genau 2 Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, jetzt das Beste in meinem Leben daraus zu machen mit dieser Erfahrung. oder ich werde daran erkranken.
Du hast ja vorher gesagt, du warst Arzthelferin, als du schwanger wurdest. Jetzt bist du Bestatterin. Wie kam es denn dann dazu, dass du wirklich diesen Jobwechsel gemacht hast?
Also durch den Herrn Rauch, durch die Begleitung hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und der Herr Rauch hatte sich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn Aetas gegründet. Das war im November 2000, also wirklich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn. Und ich hatte in diesem einen Jahr immer Kontakt zu ihm und hatte dann angefangen, eine Ausbildung zu machen zur Geburtsvorbereiterin. Das heißt, ich wollte auch die Geburtsvorbereitungskurse geben für Frauen, die nach so einer Erfahrung wieder schwanger werden oder die wissen, dass ihr Kind sterben wird oder behindert auf die Welt kommt. Und habe gleichzeitig, wie Aetas gegründet wurde, eben auch diese Ausbildung angefangen. Und ich sage jetzt mal, nach einem halben Jahr meinte der Herr Rauch, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, dass ich auch diese Kurse bei Aetas anbiete. Dann habe ich natürlich gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne. Bis der Tag kam, als der Herr Rauch eben meinte, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, dass ich Eltern begleite. Also, dass ich wirklich die Bestattung mit Eltern mache, bei denen ein Kind stirbt.
Du hast tatsächlich den Weg aus der Trauer gefunden, indem du dich ganz intensiv mit ihr beschäftigt hast. Und das hat dir offenbar geholfen. Wie erging es deinem Partner?
Also, ich sag immer, auch wenn das nichts mit unserem Sohn zu tun hat, hat es wahrscheinlich schon. Wir haben uns 2005 getrennt. Für mich war einfach ab diesem Zeitpunkt wirklich das Lebensthema Tod. Ich bin jeden Tag mit Schicksalsschlägen nach Hause gekommen und habe erzählt, wer heute wieder da war, wen ich begleitet habe, was passiert ist. Und das einfach irgendwann zu viel war für meinen Partner. Also wir haben uns einfach aus den Augen verloren. Für ihn gab es wieder das Leben, was es, also gab es natürlich nicht das Leben, was es davor gab, gibt es nicht mehr. Aber es war nicht so bestimmt mit dem Thema Tod wie meins.
Habt ihr denn drüber nachgedacht, vielleicht ein zweites Kind zu bekommen?
Ich habe mir das gut vorstellen können. Ich war nach 2 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, ich kann mir alles wieder vorstellen und ich würde gerne wieder schwanger werden. Aber mein Partner hat einfach gesagt, dass er das nicht mehr möchte. Für ihn reicht es vollkommen aus, dass der Leon Paul sein einziger Sohn ist oder sein Sohn bleibt und ist. Er kann sich es einfach nicht vorstellen.
Du hast vorhin gesagt, in der tiefen Trauer nach dem Tod von Leon Paul hast du gedacht, du könntest nie wieder glücklich werden. Bist du heute glücklich?
Ich bin glücklich und zufrieden. Und das macht sicherlich auch ganz viel meine Arbeit aus, wo ich merke, wie wir Menschen da wirklich unterstützen können und wie gestärkt die wirklich aus so einer Situation rausgehen können. Und das ist was, was mich unglaublich zufrieden macht und wirklich auch glücklich macht.
Nicole Rinder hat kurz nach der Geburt ihren Sohn verloren und jetzt hilft sie anderen Menschen in ihrer Situation als Bestatterin. Vielen Dank, Nicole, für das Gespräch.
Ich danke.
D-Radio Wissen 100.